Ecken und Alo. Ja, die haben derbe Themen. Ecken und Alo. Was dich bewegt.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
Manchmal denke ich, wir sollten eine Platte aufnehmen, wenn wir morgens singen.
Weil wir so gut sind?
Ja, weil es so schmissig ist. Nee, eigentlich mehr, weil es so derbe gute Laune macht und ich dann immer anfangen muss zu lachen.
Ja.
Eigentlich deshalb.
Ja,
vielleicht sollte ich den Job wechseln. Einfach den ganzen Tag singen.
Singen?
Ja.
Das sehe ich bei dir.
Ja. Oh, siehst du mich, ne?
Unsere Tochter macht das.
Ja.
Auch ohne Job.
Auch ohne, dass sie dafür Geld kriegt.
Ja.
Sehr gut. Na, wie geht's?
Gut. Ich hatte ein wahnsinnig geiles Wochenende. Ich war in Köln bei Lars Lienert, der einen Kongress organisiert hat, der die Nummer 1 in Deutschland ist, was Neurotraining angeht. Und da waren lauter tolle Leute zu dem Thema. Und das war wahnsinnig toll und spannend und so viele geile Sachen gesehen. Und das war richtig inspirierend und lehrreich und Hammer. Und ich bin randvoll mit Informationen und weiß natürlich noch null, was ich damit alles machen soll. Aber
wie du sortieren sollst.
Genau. Aber das werde ich tun. Also das war wirklich richtig krass. Richtig
ja,
toll.
Und es war die, ich glaube, es war die erste Konferenz dieser Art, oder? Samstag, Sonntag.
Ja.
Ah nee, Freitag war sogar noch so ein Pre-Event irgendwie.
Ja, und ja genau, es war das erste Mal. Also bisher war es ja immer so, dass ich bei ihm oder bei seiner Frau Ulla oder irgendwem war, der inhaltlich ein Thema erklärt. Mhm. Und diesmal waren es halt, Gott, was waren das, 10 Vorträge pro Tag oder so, wonach man natürlich überhaupt keine Einschläge mehr hatte, weil es so viel Impact, so viele unterschiedliche Themen und so weiter war. Aber
also es war nicht eine Schulung, sondern es war ein Kongress.
Genau, und einfach unterschiedliche Redner und wirklich Spitzenleute in ihren Bereichen. Und das
ich habe gesehen, in der Insta-Story, es waren auch AthletInnen da.
Ja, ja, also richtig krass. Die Laura Phillips, das ist die aktuelle Weltmeisterin im Triathlon Ironman, die war da mit ihrem Trainer und hat erzählt. Dann
die hat jetzt gerade gewonnen.
Gerade eben, ja, genau. Und Rebecca Hase, die hat bei Olympia Bronze gewonnen, im Sprint-Staffel, auch ultra krass wirklich. Und Diana Hüfner, die ist Rodel-Weltmeisterin in diversen Disziplinenpreisen, sonst was. Und solche Leute zu hören, wenn sie dann in ihr Thema reingehen und so, ist wirklich schon sehr abgefahren, über was für Details und was die sozusagen alles in Kauf nehmen, um besser zu werden und wie sehr die oder auf welche Denkweise die haben. Das war wirklich sehr, sehr spannend so.
Und der Grund, warum die da waren, war, dass die alle mit NeuroathletiktrainerInnen arbeiten.
Genau.
Weil es gibt ja ganz viele Sportler, die das noch gar nicht tun.
Ja, die allermeisten tun es überhaupt nicht. Und das waren jetzt gerade, also die alle mit Lars gearbeitet haben und wahnsinnig viel Erfolg hatten damit. Ein Beispiel war zum Beispiel auch Per Mertesacker, der ganz klar gesagt hat, die letzten 3 Jahre seiner Karriere hätten ohne Lars nicht stattgefunden, in denen er halt auch Weltmeister geworden ist. Ne?
Ja.
So, also insofern, das ist schon ein krasses Statement. Und ja, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das war insgesamt war sehr viel Leistungssport da, was ja jetzt nicht mein Bereich ist. Aber trotzdem sehr spannend zu sehen, wie die Leute arbeiten, wie die Denkweise ist, wie sich das von dem, was ich mache, unterscheidet und wie die Zielsetzung ist und wie, naja, fanatisch sie im positiven Sinn auch sind und wie weit sie gehen und so. Das ist schon echt toll. Das ist wirklich
ja,
so.
Aber man muss schon auch festhalten, dass natürlich, dass man sich schon vorstellen kann, dass im Leistungssport diese Dinge angewendet werden, weil das da ist, wo dann das Geld zu verdienen ist.
Klar.
Oder wie auch immer. Aber diese Denkweise, die wir haben, also zu sagen, diese Erkenntnis ist das eigentlich Wichtige und das ist für jeden relevant, ob ich es brauche, um das letzte Quäntchen Speed rauszuholen oder mehr Koordination oder Durchhaltevermögen oder ob ich das brauche, damit ich stabil eine Treppe runtergehen kann, ist eigentlich kein Unterschied.
Überhaupt
aber das
nicht.
Ist irgendwie so ein Markt, der das versteht irgendwie gar keiner.
Ja, genau, das ist ja das, was mich reizt sozusagen, also in doppelter Weise, aber es ist, die Denkweise ist genau die gleiche. Wenn du jetzt sagst, du bist Dein Beruf ist, keine Ahnung, Ironman zu machen und du trainierst, was weiß ich, 40, 50 Stunden die Woche, bist aber Top 30, das nervt, glaube ich, und nicht Top 3 oder so. Mhm. Und wenn du dann dir überlegst, was musst du machen, um auf Platz 1 zu kommen, okay. Und jetzt, aber die gleichen Defizite können dazu führen, dass du, wenn du im Alltag dein Leben führst, von jeder, keine Ahnung, Treppe, die du triffst, wenn wir dein Beispiel nehmen, maximal gestresst bist. Das heißt, du versuchst dein Leben zu führen, bist aber maximal gestresst, checkst aber nicht, dass es eigentlich nur jede verdammte Treppe ist oder jedes Mal, wenn du dich hoch runter bewegen musst. Und da ist jetzt die Frage, wo ist der Leidensdruck höher, wenn du dein Leben irgendeiner Sportart verschrieben hast, aber nicht top bist? Oder wenn du versuchst, ein Leben zu führen, aber es nicht kannst und dann natürlich anfängst zu suchen und sagst, mein Leben stresst mich so, weil meine Partnerin nervt mich oder mein Job nervt mich oder was auch immer. Und außerdem habe ich saumäßig Schmerzen und keiner kann mir helfen. Also weiß ich jetzt nicht, das ist beides scheiße. Ja. Und die Mechanismen, wie man da rangeht, ist genau gleich. Man muss sich genau fragen, was ist die Anforderung, was braucht derjenige, wie kann ich ihm weiterhelfen? Und die Konsequenzen sind auch genau gleich. Natürlich muss man da nicht 8 Stunden am Tag trainieren, sondern sozusagen so viel, dass man seinen Alltag schafft, das ist weniger. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Und das ist halt auch was, was Leute häufig zu mir sagen, so, ja, für einen Trainer ist bestimmt das coolste, Leistungssport zu trainieren. Und ich denke so, hä? Ist doch, also auf gewisse Weise genau das Gleiche. So, ich sehe den Unterschied nicht. Also klar, es ist dann toll, wenn jemand, den man trainiert, dann eine Goldmedaille gewinnt, keine Frage. Aber wenn jemand kommt und sagt, so, ich bin jetzt schmerzfrei oder ich kann jetzt das und das, ist
der krassere Effekt eigentlich.
Ja, also finde ich zumindest. Ich finde das toller. So, aber trotzdem sozusagen, und es ist natürlich auch so, dass da einfach sehr viele Menschen waren, die ähnlich verrückt sind sozusagen, die ähnlich viel, also ich beiß mich ja schon sehr in Themen rein und da war eine Menge Leute, die sich in Themen sehr reinbeißen und das macht einfach Spaß.
Ja. Und
auf gewisse Weise hat es mich auch sozusagen nochmal deutlicher daran erinnert, was ich eigentlich will, weil was ich will ist, ja gut, klar, wir müssen Geld verdienen und unser Leben irgendwie hier auf die Reihe kriegen und irgendwie unsere Kinder aus dem Haus schaffen und so, ja, das ist alles richtig, aber ich sehe mich ja schon auf einer Mission irgendwie.
Ja.
Und meine Mission ist, dass jeder Mensch in Deutschland erstmal, also gleich groß, ist klar, ja, aber Deutschland Minimum.
Klar.
Wenn er ein Problem hat.
Und deutschsprachiger Raum.
Deutschsprachiger Raum, sorry. Nicht sagt, also ich habe Rückenschmerzen, ich gehe zum Arzt oder ich habe dies, ich gehe zum Arzt, sondern sagt, wenn jemand sagt, ich habe Rückenschmerzen und dann sagt, ich gehe zum Arzt, muss der Gegenüber sagen und die Gegenüber sagen, hast du denn schon Workout gemacht? Oder hast du denn schon endlich richtig irgendwas gemacht oder
ja.
so? Also es muss so sein, dass die Denkweise ist, ich habe ein Problem, okay, ich kann mir helfen.
Ja.
Es ist nicht so, ich habe ein Problem und jetzt muss ich erstmal 6 Wochen auf einen Termin warten und dann kriege ich eine heiße Rolle und ein paar Ibuprofen, sondern, und wenn es richtig gut läuft, kriege ich noch einen zweiten Termin und da wird mir dann eine Operation versprochen, die meinen ganzen Körper zerfetzt. Sondern es muss so sein, okay, hast du schon Workout gemacht? Nee, okay, dann hör auf zu jammern und mach. So.
Selbstwirksamkeit.
Genau, Selbstwirksamkeit und das Wissen von allen, es gibt die Informationen, dass ich etwas tun kann.
Ja.
Das will ich.
Ja, ja. Aber das, deshalb haben wir die Folge heute so aufgebaut, dass wir einmal, weil wir lange darüber nachgedacht haben, sozusagen, wie man das besser anschaulich machen kann, haben wir uns überlegt, dass wir sozusagen ein typisches Fehlerbild angucken und dann einmal alle daraus folgenden Konsequenzen in alle Bereiche, die theoretisch möglich sind, aufzeigen.
Ja.
Ja?
Und da haben wir uns einen hypothetischen Fall überlegt, der hier rechts neben mir sitzt.
Sehr witzig. Ja, genau. Aber wir haben gesagt, wir haben echt lange darüber diskutiert, sozusagen, wie man das anschaulich machen kann. Und ich finde, wenn man darüber spricht und sagt, ja, da ist jemand, der hat irgendwie eine Runde BWS und steht im Hohlkreuz und hat irgendwie keine Ahnung was, dann ist das so abstrakt. Dann hat man einfach kein das Bild.
Hilft nicht. Genau, es hilft nicht.
Und dann denkt man auch sozusagen, das hat nichts mit mir zu tun.
Ja.
Und es geht ja darum, ne, wie kann man Menschen dafür öffnen, wenn wir uns die Bewusstseinsebenen angucken, wie können wir über diese 5% hinauskommen, also wie können wir unbewusste Anteile mitnehmen. Und das können wir immer, wenn wir über Intuition oder Kreativität oder so sprechen, viel einfacher. Also alles, was visuell ist, geht sozusagen viel tiefer.
Mhm.
Wir sprechen also heute über den hypothetischen Fall.
Inken.
Okay,
ich finde dich gar nicht so hypothetisch eigentlich. Für mich bist du irgendwie, wenn ich dich jetzt mal hier so anfasse, ich fasse dich gerade an, das hört man vielleicht. Ich finde dich gar nicht so hypothetisch in dem Sinne.
Okay, also wir sprechen darüber, was passiert, wenn eine Frau vor dir steht oder welche Probleme, es geht ja eigentlich mehr darum zu sagen, okay, was sind die Konsequenzen, mit denen ich dann beim Arzt lande, nachdem ich 6 Wochen auf einen Termin gewartet habe? Also was ist das, was am Ende der Kette steht? Genau. Weil wenn ich jetzt anfange und sage, ja, wir fangen mit der, also mit der Haltung, wir fangen oben an, ne? Haben wir gesagt? Ja, weiß ich nicht. Wir fangen mal
das
oben an.
Das ist, glaube ich, das Spannendste.
Genau, ist das Einfachste. Hat jemand eine zu gerade BWS, richtig?
Genau, also wenn man
einmal
kurz sagt...
Also man stellt sich mich vor.
Ja, genau, also warte mal, BWS heißt Brustwirbelsäule.
Ja.
Ja, das, also genau, so. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Also ich weiß okay. das, aber ja. Ich glaube, weiß nicht, ob das alle wissen. Wir haben Becken, da steckt im Wesentlichen die Wirbelsäule drin und der untere Teil der Wirbelsäule, der aus dem Becken rausragt, heißt Lendenwirbelsäule, da sind keine Rippen dran. Und irgendwann kommt der Teil, da sind Rippen dran und den Teil, wo Rippen dran sind, immer Brustwirbelsäule. Und der geht von zwischen den Schulterblättern und Rücken da irgendwo bis hoch an den Hals, da wo keine Rippen mehr dran sind, immer dann Hals.
HWS.
Wirbelsäule, Halswirbelsäule, genau so. Und die Brustwirbelsäule ist...
Mittlere Teil.
Der ist der mittlere Teil, Punkt. Mehr wollte ich nicht sagen.
Und wenn, naja, also was, wenn man jetzt uns zuhört, muss man ja sich ein Foto von mir angucken und dann muss man sagen, okay, ich habe eine zu gerade Brustwirbelsäule.
Korrekt.
Und um das auszugleichen, schiebe ich tendenziell den Kopf nach vorne, weil ich sonst umkippen würde. Mhm. Kann man sich das vorstellen?
Ja.
Und
also ich kann es mir vorstellen.
Und im unteren Teil kippe ich ins Hohlkreuz.
Richtig.
Damit ich aufrecht stehe.
Ja, und im Wesentlichen das, was die Brustwirbelsäule nicht macht, kompensierst du oben und unten.
Ja, weil die müsste ein bisschen, wenn wir jetzt von der optimalen, wir haben mal eine Folge aufgenommen über die perfekte Haltung ja, oder genau. Irgendwie so. In der optimalen Haltung wäre meine Brustwirbelsäule runder.
Genau, ja, also es gibt die viel beschriebene Doppel-S-Form, kann man auch diskutieren, aber gut, man kann schon sagen, der untere Teil der Lendenwirbelsäule ist in der Lordose, das heißt sozusagen nach vorne gebogen, die Brustwirbelsäule ist in der Kyphose, das heißt sozusagen nach hinten weggebogen oder wie man es nimmt, also die Wirbel stehen nach hinten rund raus, konvex, konkav, scheiße, weiß ich nicht. Und das andere ist, die Halswirbelsäule hat wieder eine Lordose, genauso wie die Lendenwirbelsäule. Und so soll es sein. Jetzt aber das Ding, dass das der mittlere Teil bei dir eben nicht nach hinten weggeht. Mhm. Also müssen die anderen irgendwas anderes machen. Mhm. Und vor allen Dingen ist es so, dass sie, wenn man sich überlegt, die Wirbelsäule ist wie diese Holzschlangenketten. Ich habe immer noch keine. Ich brauche so eine Holzschlange.
Ja. Ja, ja.
Weil man daran sieht sozusagen den Einfluss von einer auf den anderen. Und jeder Wirbel kann sich ein paar Grad bewegen. Mhm. Aber wenn jetzt in der Mitte, sagen wir mal, von deinen 12 Brustwirbeln 6 oder 8 nichts machen, müssen alle anderen mehr machen. Mhm. Weil du ja trotzdem die Funktion des Alltags erledigen musst. Heißt, wenn von 12 6 nichts machen, müssen die, die dann links und rechts sind oder oben und unten, einfach das kompensieren und mehr machen.
Ja.
Und das führt dann zu einer Menge.
Okay, also dann fangen wir mal oben an. Das Erste, was passiert ist, dass dadurch, dass dieser untere, dass dieser hintere Bereich steif ist, der vordere Bereich auf ist, also weil er zu weit hinten ist. Das heißt, meine Rippen stehen im Prinzip auf. Also wir reden jetzt von, ich hätte noch nie in meinem Leben trainiert. Ne?
Genau.
Das müssen wir nur sagen, also falls jetzt jemand sagt, ja wieso, das kann man aber so nicht erkennen.
Ja.
Das sind natürlich alles Nuancen und es geht jetzt darum, jemand, der noch nie irgendetwas dagegen gemacht hat. Aber egal.
So. Der hätte... Also du hast ein bisschen offene Rippen, aber nicht schlimm. Aber wenn man das nicht weiß und du nicht wüsstest, dass du deine Rippen einatmen musst, stehen die sehr weit auf und das hat Konsequenzen. Also die Rippen sind hinten fest an der Brustwirbelsäule. Wenn die Brustwirbelsäule zu gerade ist, dann werden vorne die Rippen oder insgesamt die Rippen aufgerissen. Und das bedeutet erstens, dass die Atmung nicht richtig funktioniert.
Ja.
Das heißt also, es gibt im Wesentlichen die Atmung in den Brustkorb und die Atmung in den Bauch und die funktionieren beide nicht. Mhm. Erstens funktioniert die Atmung mit den Rippen nicht, naja, weil die Rippen in einer aufgerissenen Position sind und sich nicht so bewegen können, als wenn die Brustwirbelsäule runder wäre. Zweitens ist es so, dass die Rippen aber das Zwerchfell halten Das Zwerchfell ist der Atemmuskel für Bauchatmung, für Zwerchfellatmung. Mhm. Und das Zwerchfell ist aber ja auch ein Muskel und der ist verspannt wie ein Diaphragma, wie Beckenboden, es wird gespannt von allen Seiten und wenn man das an allen Seiten weiter aufzieht, dann ist es schon maximal gedehnt. Mhm. Das heißt, man kann auch nicht richtig ins Zwerchfell atmen, wenn die Rippen zu weit aufstehen. Mhm. Und das ist ein Problem.
Ja, das heißt, die Konsequenz daraus ist Überatmung.
Genau, also das heißt, wenn man nicht richtig atmen kann, dann fängt man an, schnell und viel und flach zu atmen, zu hecheln. Dann macht man wahrscheinlich im besten Fall noch durch den Mund. Und das hat wahnsinnig viele Konsequenzen. Mhm. Das bedeutet dann wieder, dass man durch wahrscheinlich Mundatmung den Sympathikus hochtriggert, dass man alles das an Konsequenzen hat, was Mundatmung eben macht, dass man Atemwegsprobleme hat, dass man Asthma hat, dass man nicht richtig schläft, dass man ein schlechtes Immunsystem hat, alles das.
Genau.
Also, und da, ich weiß aber, dass du es konkret willst. Ich bin immer auf allgemein.
Genau, das ist genau, weil also in dem letzten Satz waren 10 Diagnosen,
genau,
mit denen ich zum Arzt gehe.
Ja.
Genau. Und das ist das, was mir so wichtig ist, dass wir das einmal sozusagen rausstellen. Aber ich glaube, wir kommen zu diesem Bereich, der so viel beinhaltet, vielleicht am Ende nochmal und dann können wir das. Ja, und dann können wir irgendwie, ist, glaube ich, besser.
Aber ist das dann nicht schon uninteressant sozusagen? Also, wenn man einmal sagt, Asthma ist ein Riesenthema.
Ja.
Aber Asthma kann eine klare Folge von einer falschen BWS sein durch diese Kette. So.
Genau,
das heißt nicht, dass jedes Asthma nur das ist,
genau.
Aber es spielt eine Rolle.
Ja.
So.
Das nächste Thema wäre, okay, dann machen wir es jetzt. Alles gut. Das nächste Thema wäre Schnarchen.
Klar, kann passieren.
Weil?
Weil in der Position das Zwerchfell nach unten gerissen wird, die Luftröhre von innen zieht und damit im Liegen der Kopf nach hinten überstreckt wird. Und dadurch wird der Zungengrund nach unten gezogen und der Mund aufgemacht und du bist in der falschen Position. Du bist im Prinzip in der überstreckten, stabilen Seitenlage. Mhm. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schnarcht, einfach höher.
Mhm. Ja, okay. Dann haben wir daraus resultierend alle möglichen Probleme, die diesen Bereich Fettstoffwechsel beinhalten.
Genau, weil Fettstoffwechsel ist aerob, für Fettstoffwechsel brauchst du Luft und du kriegst schlecht Luft durch. Und zwar sowohl Sauerstoff als auch CO2, also gut, das machen wir jetzt nicht auf das Feld, aber egal. Atmung ist schlecht und für Fettstoffwechsel braucht man Luft und wenn man nicht richtig atmen kann, kann man keinen guten Fettstoffwechsel entwickeln. Und zwar nicht nur im Training, sondern 24/7.
Ja. Okay.
Menschen mit einem schlechten Atemmuster haben keinen Fettstoffwechsel.
Und das bedeutet, der Fettstoffwechsel, also dieser lange Bereich, wenn ich schlafe und da eben im Prinzip nicht parasympathisch aktiviert bin, dann kann das auch zu hohen Zuckerwerten zum Beispiel im Blut führen.
Ganz klar.
Also der Morgenwert sozusagen ist dann hoch, weil der Fettstoffwechsel in der Nacht nicht aktiv sein konnte.
Ja, insgesamt. Also insgesamt wird der Stoffwechsel einfach völlig rausgeschossen, weil Atmung nicht so funktioniert, wie es soll, weil Fettstoffwechsel ein entscheidender Teil ist. Aber es ist ja auch so, dass auch Zucker aerob, also mit Luft, verbrannt wird. Mhm. Und wenn man das nicht kann, dann arbeitet man immer anaerob, ohne Luft. Und ohne Luft ist gut für schnell und für doll und für viel Leistung kann man. Es ist okay, Sprints zu machen und sowas oder hochintensive Belastung zu machen. Aber das produziert sehr viel Abfall. Das heißt, man produziert sehr viel Schrott und Müll, den man dann im Körper hat. Es gibt viele Menschen, die quasi permanent anaerob arbeiten, aber das macht krank. Das macht einfach Stoffwechselprobleme, inklusive Diabetes.
Ja, und ich wollte jetzt noch einmal sagen, also das war jetzt 2 Schritte von meine BWS ist zu steif.
Genau.
Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, Menschen nicht verstehen.
Ja,
natürlich ist es nicht linear, kausal oder wie heißt das? Also nicht,
es ist nicht die einzige Ursache.
Genau, es ist nicht immer es gibt nicht immer diese Verbindung, aber es kann sein, dass mein Problem ist, ich schnarche oder mein Problem ist, mein Fettstoffwechsel funktioniert nicht und ich finde die Ursache in diesem Teil meiner Haltung.
Mhm.
Und das ist etwas, was ich weiß, was für 99% der Menschen mindblowing ist und sich anhört wie so, keine Ahnung was, Zauberzirkus hätte ich beinahe gesagt, irgendwas Esoterisches.
Ja, oder ja, Esoterische, das hängt irgendwie zusammen. Genau, das ist halt immer mein Thema von, das ist nicht, also die Frage, ob das zusammenhängt, ist so, hä? Das sind Strukturen, die sind direkt aneinander. Die BWS ist direkt innen am Zwerchfell und bestimmt die Position des Zwerchfells. Und das ist keine gedachte Verbindung, die sind direkt beieinander. Das ja. ist eins. So.
Ja.
Noch witziger ist das bei so Sachen wie wenn jetzt Orthopäden darüber streiten, ob Knieprobleme mit Hüftproblemen zusammenhängen ja. könnten. Man weiß es nicht.
Ja.
Und du so, Kollege, das Knie besteht zur Hälfte aus dem Oberschenkelknochen und die Hüfte besteht zur Hälfte aus dem Oberschenkelknochen. Das ist zu 50% der gleiche Knochen. Selbstverständlich hängt das zusammen. Und ja. trotzdem gibt es Menge Leute, die sagen so, nee, da sehe ich keinen Zusammenhang.
Ja.
So, da ist ein 4 cm dicker Zusammenhang Knochen. Über 20 cm. Den kann man nicht übersehen, das geht nicht.
Genau, okay. Also das ist zum Beispiel sozusagen etwas, wo ich weiß, dass Menschen sagen, hä, wie kann das sein?
Ja.
Wenn wir jetzt weiter runtergehen und sagen, ich habe immer noch diese Person, diese Inken da vor Augen, dann gehe ich also weiter runter und dadurch, dass ja die Rippen aufgerissen sind und ich keine Rumpfstabilität erzeugen kann.
Ist das deutlich, dass das so ist? Also mir ja, aber...
Ja.
Also wenn die Rippen oben sind, kann man keine Rumpfstabilität erzeugen. Das bedeutet, die Bauchmuskeln verbinden Becken und Rippe im Wesentlichen und damit erzeugen sie vorne Stabilität.
Mhm.
Und wenn meine Rippen vorne aufgerissen sind, dann ist der Weg länger und das ist schwieriger für die Bauchmuskeln.
Weil sie schon gespannt sind.
Genau, die Bauchmuskeln sind schon überdehnt und eine überdehnte Muskulatur kann nicht so viel Kraft erzeugen wie eine mittig stabilisierte Muskulatur. Und du hast ja dadurch, dass die BWS so gerade ist, bist du in der Lendenwirbelsäule stärker gekippt, was bedeutet, dass dein Becken auch weiter unten ist. Das heißt, du hast einfach einen recht großen Abstand von Becken zu Rippe.
Mhm.
Und deswegen haben die Bauchmuskeln es einfach schwerer, als wenn sie in einer engeren Position stehen werden. Zu eng geht auch nicht. Also wenn du in einem Vollcrunch bist, geht das auch nicht gut. Aber so. Und deswegen ist fehlende Rumpfstabilität. Und das klingt auch sehr abstrakt, aber da könnte man jetzt auch reingehen und sagen, was führt denn fehlende Rumpfstabilität?
Ja. Auf jeden Fall mal Rückenschmerzen.
Auf jeden Fall mal Rückenschmerzen, ganz sicher. Und das ist ja schon eine Menge.
Ja.
Aber halt auch jeder andere orthopädische Schmerz in der Richtung. Das heißt also, wenn du sagst, die Hüfte ist abhängig davon, dass der Rumpf das Becken in der richtigen Position halten, stabilisieren kann. Wenn sie das nicht kann, dann kippt sie in irgendeine Position, ob das jetzt nach vorne gekippt ist oder in die Vorlage oder ob das Asymmetrie ist, übertriebene. Und dann tut es halt von mir aus auch in der Hüfte weh. Und das ist ja eh ein bisschen das Problem, dass man sagen muss, okay, was heißt denn jetzt überhaupt Hüfte? Das ist ja auch ein sehr schwammiger Bereich so im Alltagsgebrauch. Und deswegen kann führt schlechte Rumpfstabilität immer zu massiven Problemen. Aber auch da wieder, ich habe Rückenschmerzen, okay, und dann geht man die Kette zurück und sagt, vielleicht ist der Beginn die übergerade BWS. Ja, okay. Und das Problem ist aber ja, wenn man zum Arzt gesagt hat, sie haben einen Bandscheibenvorfall oder sie haben eine Morbus sonst irgendein Kram. kann man gern so nennen, aber bevor du nicht sozusagen das Eigentliche adressiert hast, ist es so, du kannst ja noch 10 Diagnosen da abholen mit,
Wenn man nach innen guckt, ist man auch ganz schnell beim Beckenboden.
Genau, der kann in der Position nicht arbeiten. Das heißt also, du kannst auch dadurch Inkontinenz oder wahnsinnige Probleme mit ich muss zu schnell auf die Toilette oder was Beckenboden halt noch so macht. Bei Männern genau das Gleiche mit Erektionsprobleme. wenn kein Blut durchgeht, ist auch schlecht.
Ja.
Das heißt also bei Männern dann gerne zu fest, aber same thing. Das heißt, du brauchst die richtige Beckenposition, damit der Beckenboden arbeiten kann, wie er arbeiten soll.
Ja. Okay, also dann haben wir jetzt auch noch, jetzt sind wir bei gynäkologischen Problemen.
Sure. Oder auch Andro-Problem. Kannst du auch haben.
Was?
Nein, Erektionsprobleme oder was Männer haben.
Ach so, okay. Ja, aber also im Moment haben wir ja Inken noch.
Entschuldigung, wir sind ja bei Inken. Okay, hypothetisch Inken. Alles klar, sorry.
Okay, also das heißt, wir haben nicht nur aufgrund der Position sozusagen der Rippen dieses Beckenbodenproblem, sondern ja auch, weil Becken und Zwerchfell als Zylinder im Prinzip verbunden sind und gibt's ja nicht und Gegenspieler sind.
Komm, sag es.
Was?
Sag es. Hast du da irgendwas im Hals oder? Hä, das gibt's doch nicht. Du sagst immer das Gleiche.
Krümmelin.
Ah, danke. Ah, das ist doch gut. Ah, jetzt geht's wieder. Wie schön.
Also Zwerchfell und Beckenboden arbeiten miteinander und sind sozusagen über die fehlende Rumpfstabilität, also es gibt keine, sag mal schnell, es gibt keine, dieses Zusammenspiel funktioniert nicht.
Genau.
Das heißt, die Konsequenz ist nach oben in der Atmung und aber auch eben nach unten für Stabilität und eben aber auch.
Ja, und dazwischen natürlich auch. Da ist ja auch noch Zeugs zwischen und zwar jetzt gar nicht so wenig. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Verdauungsprobleme, unbedingt, weil die Verdauung funktioniert zum großen Teil über die Darmbewegung. Die Darmbewegung kommt auch nicht vom Darm selber, sondern eben von allen Strukturen, die sie bewegen. Das heißt, die Darmbewegung funktioniert nur so, wie sie soll, wenn der Körper in der richtigen Position ist. Wenn der Körper in so einer Position ist, dann könnte es sein, dass der Bauch sehr stark raushängt in einer passiven Position und da sozusagen, das Essen im Darm vor sich hingärt, weil es nicht bewegt wird.
Ja. Und ich habe außerdem ja auch das Problem, dass ich die Atmung brauche. Also ich brauche ja auch noch von oben sozusagen für die Verdauung und brauche auch noch einen aktivierten Parasympathikus. Das findet auch nicht statt, weil ich die ganze Zeit im falschen System bin.
Genau.
Okay, herrlich. Also was ich jetzt schon alles für Diagnosen habe, ne? Das sind ja jetzt, weiß ich nicht, 15 oder so.
Ja, aber das ist ja noch gar nichts. Wir haben ja eigentlich noch nicht mal angefangen, aber ja. Ja, aber so ist es, ja.
Okay, das heißt, das Nächste, jetzt waren wir bei der Hüfte und jetzt geht es weiter.
Okay, da kann man jetzt natürlich richtig, also am Ende ist es so, dass jemand in der Position eher x-beinig steht. Mhm. Und wer x-beinig steht, der hat seine Unterschenkel nach außen rotiert und steht wahrscheinlich mit den Füßen außen. Mhm. Und daraus kannst du jetzt alle Probleme machen, die es im Knie und im Sprunggelenk und im Fuß und so weiter gibt. Also Plattfuß, Senkfuß, diese Entzündung von den Ballen, die ständig ist, Fersensporn, Gewölbe nicht da, Achillessehnenprobleme, dann im Knie kannst du auch alles haben mit, keine Ahnung, was immer du willst. Also Meniskusschaden oder Kreuzbanddehnung, anderes, bla, das passiert dann alles eher schneller und dann kann es natürlich sein, dass man sagt, ja, ich habe das. Ich habe mir mein Kreuzband gedehnt oder sonst irgendwas. Kann sein, aber der Grund ist halt, dass du es in einer völlig falschen Position maximal oder in einer super ungünstigen Position maximal
überlastet
hast. Und dein Leben wäre echt einfacher, wenn du eine Form hättest, die mehr tragen kann.
Ja.
Und außerdem passiert daraus, dass man die Kniestreckung verliert. Also mit einem stark rotierten Unterschenkel kann man sein Knie nicht mehr strecken. Und das führt dazu, dass man permanent den Quadrizeps unter Vollspannung hat, was nach oben hin die ganze Kette wieder weiter verstärkt. Das heißt, man kann den Quadrizeps im Stand nicht locker lassen und deswegen zieht das einen weiter in diese Position. Mhm. Das heißt, das geht dann noch weiter. Und dann, das ist ja nur orthopädisch, dann kannst du auch anfangen mit, ich habe Wasser in den Beinen, ich habe ein Lymphproblem, ich habe Krampfadern, ich habe Lipidem ist immer schwierig, aber also begünstigen wirst du das ja auch nicht. Und ja, abgesehen davon ist man in der Position, wenn sie so unkontrolliert ist, auch einfach schwach. Du kannst keine Performance erzeugen. Du kannst, es ist alles anstrengend. Du benutzt die Muskeln, die eigentlich Power erzeugen können, kriegst du nicht in die Bewegung.
Ja, genau. Und dann fällt alles schwer. Jeder Schritt,
Bücken, jede Treppe, alles.
Genau, was hochheben. Und das ist so ein bisschen die Überleitung zu, und was ist mit dem Gehirn?
Ja, genau. Ja, also genau, oh Gott, so viele Themen. Also das Erste ist, dass das Gehirn das ja weiß, dass es nicht stabil ist, dass
nicht es nicht so läuft. Rund läuft.
Genau, und das Gehirn weiß, wie viel geht. Und was es dann macht, ist verschiedene Dinge, die schützen sollen. Das heißt, das Erste ist, es verhindert an Stellen, die sehr instabil sind, dadurch Beweglichkeit. Mhm. Also eines der ersten Opfer dieser Position oder von so einem Muster ist oft die Rotation in der Hüfte, weil Rotation immer wahnsinnig viele Freiheitsgrade, wahnsinnig viele Möglichkeiten eröffnet, was ja auch hilfreich ist, wenn man irgendwie versucht, ein Leben zu leben und eine Zivilisation zu bauen. Aber das ist häufig das, was als erstes eingeschränkt wird. Und wenn die Hüftinnenrotation dann weg ist, dann wird es dünn, weil dann kann man nicht mehr richtig gehen und alle Vortriebsbewegungen funktionieren nicht, man kann den Po nicht einsetzen, bla bla bla. Das heißt, das Gehirn versucht, weitere Schutzmechanismen zu erzeugen im Sinne von, Mädel, änder was, das läuft hier nicht, du musst gucken, dass du auf dich aufpasst. Natürlich ist das Zweite, was dann passiert, Schmerz einfach, als Warnung des Gehirns, was sagt, oder Husten ist auch was das ist.
Sind noch so ein bisschen die Ausläufer, merke ich.
Ja, Und Schmerz ist auch was, wo das Gehirn einem versucht, freundlich mitzuteilen, können wir das irgendwie anders machen? Das ist nicht optimal. So. Und das ist vielleicht das Dramatischste daran ist, das Gehirn weiß, dass du nicht atmen kannst, dass du keinen Saft hast. Mhm. Und das heißt, du fängst an und sagst so, ich gehe jetzt spazieren. Mhm. Und dein Gehirn sagt, haben wir nicht die Energie für. Also weiß ich nicht zumindest. Mhm. Lass das bitte. Mhm. Und dann sind wir bei allem, was in Richtung Psyche geht. Das heißt also, ich kann mich nicht motivieren, zum Sport zu gehen. Ja. Wo ich denke, naja, also mit dem Körper hätte ich auch keine Motivation, zum Sport zu gehen, weil das nervt, weil das kein...
Das Gehirn lässt keine Energie übrig, sozusagen. Nee. Sondern
sagt, hör auf, lass das. Du kannst es nicht, du kannst nicht atmen, du kannst nicht stabilisieren. Leave it.
Ja.
Und dann sind wir bei Schweinehund oder so. Mhm. Du so, ja, nee, also ja, nennst du, wie du willst, aber nein. Also es ist nichts, wo du mit sagen kannst, so jetzt reiß dich mal zusammen und mach mal, sondern es ist, du musst überlegen, wo hakt's, warum kriegt dein Körper nicht die Energie, dass du Bock hast, etwas zu machen.
Ja.
Und so rum funktioniert's.
Naja, und dann ist es ja wieder dieser Teufelskreis, also das waren ja jetzt, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt, 25 Diagnosen, mit denen ich zum Arzt gehen kann, ohne dass ich jemals gesagt habe, oder dass der sagen würde, weil es auch gar nicht sein Fachbereich ist. Also ich gehe zum Internisten und sage, ich habe Kopfschmerzen. Und dann sagt er, okay, hier sind 25 Ursachen für Kopfschmerzen.
Ja.
Und keine von diesen 25 Ursachen ist
das,
was wir jetzt gerade gesagt haben.
Genau.
Also das ist ja sozusagen immer diese Problematik. Und das ist ja auch tatsächlich faktisch die Schwierigkeit. Ich weiß mal, ich hatte eine Freundin, die Medizin studiert hat und die hat immer ausgeholfen im... in der Notaufnahme. Und dann hat sie gesagt, das Allerschlimmste ist, du bist unter Druck, es ist nachts um zwei und du musst entscheiden, das 14-jährige Mädchen, was kommt mit Bauchschmerzen, kann sein, die hat einen Blinddarmdurchbruch und kann sein, sie hat sich geärgert und kann sein, sie hat das erste Mal ihre Tage oder keine Ahnung.
Genau.
Und natürlich ist das eine... Okay, da hätten wir jetzt gerne noch ein bisschen ein anderes System und mehr Geld und dann hätten wir Liebe, die wir geben könnten und irgendwie psychologische Unterstützung.
Ja, gut, aber das hilft natürlich beim Blinddarmdurchbruch
aber
nicht.
Genau, aber das andere ist, okay, ich muss jetzt innerhalb von Minuten entscheiden oder in einer ganz kurzen Anamnese, wie ich der jetzt gerade das Leben retten muss.
Ja.
Und das ist ja genau das Problem. Das ist bei Kopfschmerzen das Problem. Und deshalb entsteht auch immer, das ist ja auch bei Rückenschmerzen das Problem und so weiter, deshalb entsteht natürlich aus der Sicht des Gesundheitssystems, aus der Sicht der ÄrztInnen, diese Situation, ich muss erstmal ausschließen, dass derjenige stirbt.
Ja.
Ich muss erstmal ausschließen, ist das letal, ist das jetzt, okay, wir haben ein riesengroßes Problem.
Ja.
Und dann muss ich natürlich, dann ist sowas wie, ja, ich habe seit einem halben Jahr habe ich immer wieder kerne Kopfschmerzen, dann mache ich einen MR-Kopf.
Na klar, wenn du einen Tumor übersiehst, ist es
genau,
schlecht.
Ich kann es ja gar nicht wissen.
Ja.
Und deshalb ist diese Odyssee, die daraus entsteht, so wahnsinnig lang.
Und müssen Leben retten und das ist natürlich auch gut.
Genau. Klar. Und es ist so, ich kann nicht, was soll ich denn machen? Ich schicke denjenigen nach Hause und dann gibt es diese schrecklichen Geschichten.
Ja.
Ne, der hat Frauen dann häufig, hat gesagt, ich habe ständig Kopfschmerzen und ein halbes Jahr später ist sie dann tatsächlich am Tumor gestorben, weil das System gesagt hat, wir nehmen das jetzt nicht ernst. Also ich glaube, dass wir eben verlernt haben zu sagen, okay, ich in diesem Ganzen, deshalb wollte ich das unbedingt einmal sozusagen so ausführlich auseinandernehmen und das kann man jetzt fortführen. Wir könnten da jetzt vier Stunden drüber reden.
Also ich würde sagen, ich habe jetzt vielleicht ein Viertel von dem gesagt, was ich nach unten hin sagen würde.
Genau. Und was daraus auch noch entstehen könnte sozusagen. Und es ist ja, also mir ist wichtig zu sagen, das eine ist natürlich, ist es komplett unseriös zu sagen, es gibt immer diese Kausalität und das ist auf jeden Fall immer die einzige Ursache. Ist natürlich kompletter Schwachsinn. Es ist super komplex und es war mir nur wichtig zu zeigen und zu sagen, es kann sein. Und ich glaube, was wir verlernt haben ist, und das stelle ich im Coaching auch immer wieder fest, dass wir auf uns hören und dass wir fühlen. Dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich das fühle. Menschen, die krank sind.
Ja, auch schon erlebt, sehr viel.
die haben meistens ein Gefühl dafür, zu sagen, okay, hier stimmt irgendwas wahrhaftig nicht. Ja. Aber so wie wir unser Gesundheitssystem aufgebaut haben, gehen wir ständig mit in dieses, okay, wir müssen ausschließen, dass es das Allerschlimmste ist. Weil das so eine, diese Bewusstseinsentscheidung hat. Im Bewusstsein kann ich nur entscheiden, ja oder nein. Ich kann nur entscheiden, dafür oder dagegen. Und ich traue mich nicht, sozusagen das Graue zu fühlen. Ich traue mich nicht, nach innen zu hören und zu gucken und das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt hinlege, wenn ich mich aufs Sofa lege, wenn ich in den Bauch atme und vielleicht ein autogenes Training mache oder eine Meditation oder auch nicht, einfach nur an die Decke starre, wie fühlt sich das an? Was ist das, was ich das Gefühl habe? Wenn ich die ganze Zeit durch die Gegend renne und sage, ich habe das Gefühl, ich brauche mal Ruhe, dann wird das so sein. Und dann ist nicht die Lösung, ich mache jetzt einfach weiter, sondern dann ist die Lösung, ich brauche jetzt mal Ruhe. Klar. Und ich glaube, sich zu trauen, das, was man eigentlich wahrnimmt, sozusagen sich bewusst zu machen und danach zu handeln, das sind Sachen, wo wir wieder hin müssen. Ja. Und dann kommen wir viel näher daran.
Also die Leute mit schlimmen Diagnosen sind fast nie diejenigen, die gedacht haben, huch, wie ist das denn jetzt gekommen? Das habe ich gar nicht so, sondern das war vorher schon so, im Prinzip wussten sie es. Also das ist total so.
Und genau, deshalb, also ja, ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, es kann sein, dass die Beckenproblematik, die ich habe, mit meiner Haltung zu tun hat. Ja. Das ist real und das ist nicht dahergeredet und das ist nicht esoterisch und das ist nicht das ist so eine ganz abgefahrene, weiß man nicht so genau, irgendwie ganz verrückte Geschichte, sondern das ist so. Tatsächlich so sein.
Ja, naja, das ist halt das, wo ich will, dass wir hinkommen. Das ist klar, wenn es schlimm ist, muss man schlimm behandeln und dann braucht man Chemo und alles. Aber die meisten Dinge sind halt, die meisten Dinge kann man selber klären. Die meisten Dinge muss man selber klären. Es geht gar nicht anders. Das kann keiner von außen machen. Natürlich ist es so, wenn irgendwas dann entzündet ist, dann kann man sich helfen lassen mit Spritzen oder Entzündungshemmung oder sonst irgendwas. Aber die Ursache ist halt das, was man selber in der Hand hat. Die eigentliche Ursache meistens.
Dass wir uns nicht mehr so durch die Welt bewegen, wie wir gedacht waren.
Genau. Und die meisten Probleme kannst du selber lösen. Und musst es auch.
Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt.
Deep. Aber ich hätte schon Bock, nochmal das alles durchzukalkulieren. Ich würde sagen, ich brauche eine Folge nur für Arm. Zu sagen, welche Diagnose entsteht aus welchem Bewegungsmuster, Fehlhaltung, bla. Also so tief geht es sozusagen. Du kannst halt wirklich jeden Kram erstmal 50% der Ursachen da rausnehmen. Ja, gut, anyway, also, vielleicht ist das gar nicht so spannend dazu zu hören, aber ich will es trotzdem machen, glaube ich.
Ja, vielleicht kann man mal so eine Auflistung
oder sowas machen. Du brauchst ja fast eine App dafür, so, weil es so komplex ist. Gut, völlig unnötige Arbeit, ja.
Gut, also, dann kommen wir zu den zwei Fragen für heute.
Haben wir zwei Fragen?
Also eine haben wir auf jeden Fall mal.
Das ist schon mal gut.
Ja. Liebe Inke, liebe Alu, ich habe eine Frage für den Podcast. Nachdem ich zwei relativ kleine Autounfälle im letzten Jahr hatte, stresst mich das Autofahren. Bei jeder noch so kleinen Stresssituation fährt mein Puls hoch und ich bekomme schwitzige Hände. Durch die körperlichen Reaktionen bin ich dann noch gestresster. Hast du Tipps, wie ich beim Autofahren wieder runterfahren kann?
Ja, klar. Natürlich habe ich die. Ja. Hast du auch welche?
Ja, ich habe auch welche.
Ah, geil. Okay, schön. Ich fange mal an?
Ja, mach mal.
Gut, okay. Durch Autounfall, Schädeltrauma, hinten gegengeballert, Airbag ins Gesicht gekriegt, Halswirbelsäule überstreckt.
Das heißt doch Schleudertrauma.
Passieren oft mindestens mal zwei Sachen, eigentlich mehr. Erstens, das Gleichgewicht geht weg. Mhm. Wichtiger Punkt, Gleichgewicht ist nicht Balance, ja. Und
Instagram-Highlight.
Genau.
Gleichgewicht.
Und ein sehr wichtiges Gleichgewicht ist das, was Geschwindigkeit misst. Mhm. Und es kann sehr gut sein, dass durch einen Impact dieser Sinn einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das heißt, du fährst Auto, kannst aber Geschwindigkeit nicht mehr fühlen. Und das ist bedrohlich. Mhm. Das heißt also, ein sehr wichtiger Punkt wäre, guck mal, dass du dein horizontales Gleichgewicht, wie gesagt, Highlight, Insta, testest und trainierst. Das wäre das Erste. Mhm. Das Zweite ist, sehr oft funktionieren die Augen dann nicht mehr richtig, mhm. auch weil die durchs Gleichgewicht stabilisiert werden. Mhm. Aber das heißt, möglicherweise konntest du vorher okay 3D sehen und damit Geschwindigkeiten abschätzen. Und jetzt nicht mehr. Vielleicht hat ein Auge einen Ditcher gekriegt und macht andere Sachen als das andere, was ziemlich häufig ist. Also ich gucke da sehr genau drauf und sehr viele Menschen können nicht wirklich 3D sehen, sondern natürlich wissen sie, dass das nächste Objekt irgendwie so viel Meter weg ist, aber das müssen sie denken. Mhm. Das heißt, aus Erfahrungswerten sagen sie, wenn ich so lange, so schnell fahre und so lange brauche bis zur Ampel, dann wird das wohl so weit weg gewesen sein. Aber das ist ein viel langsamer Denkprozess. Das heißt, wenn ich 3D sehen kann, der muss 3D konstruieren und das ist ein wahnsinniger Stress. Mhm. Und das Letzte ist einfach die Stabilität der Halswirbelsäule. Das heißt, wenn man da was draufgekriegt hat, dann ist die sehr empfindlich. Und da kann es auch sein, dass man dann zum Beispiel die Zungenposition verloren hat oder was auch immer. Und das heißt, schlicht die Halswirbelsäule trainieren kann auch wahnsinnig helfen, mhm. die Sicherheit im Auto wieder herzustellen.
Welcher Kurs wäre das?
Oi. Oh, ja, Nacken auf jeden Fall.
Okay.
Aber, oh. Scheiße, weiß ich nicht. Muss ich mal nachdenken. Das ist zu viel. Das sind so unterschiedliche Sachen. Also auf jeden Fall sind in Nacken ist da einiges drin. Dann sind viele Sachen in dem Atemkurs, wenn es dann um die HWS-Position geht und das wieder hinzukriegen. Und eben in Trainingseinstieg, ist, wo es dann um Fortbewegung geht, das wären die horizontalen Geschichten. Aber es wären ja drei einzelne Sachen in drei Kursen, auch nicht optimal.
Nee,
okay. Aber ja, gut, vielleicht aber hast du ja einen oder anderen davon. Ja, irgendwo muss man anfangen.
Irgendwo muss man anfangen.
Genau.
Okay.
Und dann mache ich Parasympathikus. Parasympathikus spielt auch eine Rolle. Mhm. Also das ist einfach eine traumatische Situation, die macht Angst, das ist ein Erfahrungswert. Und dein Stresssystem geht an, weil es so konditioniert ist, gelernt hat, das war scheiße, das wollen wir nicht wieder. Und man kann das herabregeln. Man kann einfach proaktiv den Parasympathikus aktivieren, bevor du ins Auto steigst oder auch von mir aus im Auto und zu dem Gehirn sagen, guck mal, ist gar nicht so schlimm, beziehungsweise hier habe ich mehr Informationen für dich. Ist es denn so schlimm, wie du denkst?
Wie mache ich das denn?
Zum Beispiel hinter den Ohren reiben, also vorm ins Auto steigen, hinter den Ohren reiben 30 Sekunden oder irgendein einem Duft riechen, den du gerne magst. Und ja, an Kaffee riechen funktioniert oft ganz gut.
Mhm. Angstklopfen ist auch ein Highlight auf dem Workit-Account.
Ja, das ist natürlich dann.
Das geht auch gut.
Ja, aber da musst du schon parken für, also während der Fahrt vielleicht.
Ja, nicht. Aber vielleicht vorher.
Vorher. Ja, gut, aber du stehst ja nicht auf dem Parkplatz und machst erstmal noch Angstklopfen. Achso, bevor du losfährst. Ja, okay, ich sehe es ein.
Hä?
Ich dachte, ich stehe bei Rewe auf dem Parkplatz und im Stand, so warte, ich steige gleich ein. Gut, nee, aber im Sitzen, das ist clever, das kann man so machen.
Ja.
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Ich hätte noch. Also das allererste ist die Bewertung rausnehmen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum passiert mir das jetzt immer? Das ist ja total bescheuert, weil das ist ja jetzt vorbei und jetzt müsste ich mich ja mal zusammenreißen, dass das jetzt besser geht. Und das ist ja total lächerlich und ich habe ja jetzt nicht ständig wieder bla. Also das versuchen, sich bewusst zu machen, dass das die Schleife ist, die wahrscheinlich läuft. Mhm. Und da mit sich selber lieb sein und anders sprechen und sagen, es ist vollkommen verständlich, wie wir gerade von Alu gehört haben, dass du das so fühlst, weil das so eingespeichert ist und das ist nicht, weil du zu blöd bist oder
nicht.
War ja
so, es war ja scheiße.
Genau, und nicht, weil du zu blöd bist oder zu undiszipliniert, dass du das jetzt nicht besser hinkriegst oder so. Das ist das Erste. Und das Zweite, was man auch gut machen kann, ist, dass du in Situationen, wo du nicht im Auto bist, dir schöne Autofahrten visualisierst und vorstellst. Also zum Beispiel vielleicht eine Strecke, die du gerne fährst oder weiß ich nicht, im Cabrio mit wehenden Haaren irgendwie.
Durch Italien.
Ja, genau. An Feldern vorbei oder irgendwie sowas. Genau, und dann es dir schön machen, also schöne Musik, dir Zeit nehmen, vielleicht extra Zeit einplanen, also wenig gestresst fahren, sondern eben einfach mehr Zeit einplanen und so ein bisschen wirklich das ernst nehmen. Das ist eine traumatische Erfahrung und die kannst du, die musst du jetzt sozusagen entlernen und deshalb kannst du gestalten. Da liebevoll auf dich Rücksicht nehmen. Und ich habe das jahrelang gemacht beim Zahnarzt. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann erzählt.
Aber klar,
Da ist, bin ich hingegangen und habe eine Stunde bei der Behandlung nur geweint und Alu hat neben mir gesessen und meine Hand gehalten und es war aber nur die Zahnreinigung. Und das haben wir über viele Jahre, also bestimmt 3-4 Jahre so gemacht. Und irgendwann habe ich dann neu gelernt, dass ich diese Angst nicht mehr haben muss und jetzt kann ich alleine gehen. Manchmal kommen mir die Tränen, wenn ich da bin, also nur noch ein viel kürzerer Zeitpunkt, sonst habe ich tagelang davor Angst gehabt. Und manchmal geht es sogar ganz ohne Tränen. Also das ist ein Lernprozess, ein Gewöhnungsprozess. Und du hattest es richtig in Erinnerung, weil das war die, es war nur eine Frage, das andere war ein Liebeskompliment, was wir bekommen haben. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, dann haben wir jetzt ausführlich diese eine Frage beantwortet. Da war ja super viel drin und insofern lese ich das Kompliment dann beim nächsten Mal vor.
Ein Kompliment, wie schön. Dann sind wir durch.
Yes.
Okay, dann herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr folgt mir auf unserer, folgt uns auf unserer Mission im Sinne von, wir wollen uns selbst befähigen und bla bla bla.
Ein Menschen,
ja, aber ich meine es ernst. Das klingt größenwahnsinnig, aber was heißt größenwahnsinnig? Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass das besser wird. So, insofern, ich will das.
Ja. So ist das. Gute Sache.
Ja.
Okay.
Eine schöne Woche euch und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und
bis nächste Woche, ihr Lieben.